Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Zu Beginn diesmal ein kleines Rätsel. Ich bin heute mit einem Gesprächspartner verabredet, der ältesten Organisation weltweit angehört. Und diese hat wohl sicherlich den stärksten Purpose. Und dem wird es heute im ersten Teil des Gesprächs gehen. Von welcher Organisation rede ich wohl? Na, richtig, von der katholischen Kirche. Ich bin nämlich mit Pater Justinus verabredet. Hallo, Pater Justinus.
Schönen guten Tag.
Sie sind, wenn ich das richtig gelesen habe, Diplomkaufmann, promoviert, haben einige Zeit bei Procter & Gamble gearbeitet. Heute leben Sie als Mönch in Bochum und im Jahr 2015 gründeten Sie das von Ihnen geleitete Institut für Führungsethik in Bochum. 2018 brachten Sie die erste Gin-Marke auf den Markt. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Im Großen und Ganzen ja. Und es ist richtig, ich war in Bochum gewesen, bin aber jetzt mehr zugeordnet einem Zisterzienserinnenkloster, weil auch die brauchen immer einen Seelsorger. Und das ist das in der Lutherstadt Eisleben, das Kloster Helfter. Und insofern sind wir heute auch von hier aus miteinander verbunden.
Das Oberthema soll ja heute heißen, was können Unternehmen, was können Agenturen, was können Werbungtreibende von der katholischen Kirche lernen und wo gibt es vielleicht auch Grenzen? Und wir hatten ein sehr langes Vorgespräch und ich werde mal einige Dinge vielleicht auch zusammenfassen, damit wir möglichst weit kommen. Lassen Sie uns mit dem Purpose beginnen. Was ist für Sie der Purpose der katholischen Kirche?
Erst einmal muss man sich ja fragen, was ist mit Purpose gemeint? Das ist ja ein eher eingedeutschtes Wort. Und die Frage ist, was ist Sinn, Ziel, Zweck eines sozialen Systems oder auch einer Unternehmung? Und Ziel der katholischen Kirche und des christlichen Glaubens ist, wenn Sie es theologisch formulieren wollen, das Heil der Seelen, sprich, dass der Mensch zu dem findet, zu dem er berufen ist und dann, wenn das Leben auf Erden einmal zu Ende ist, in den Himmel kommt.
Ich habe das ja mal in unserem Vorgespräch sehr zusammenfassend als Gatekeeper in den Himmel genannt. Mit dem Purpose in sozusagen normalen Unternehmen ist es ja relativ einfach. Den kann ich aufstellen und dann kaufe ich ein Produkt und dann kann ich irgendwie oder eine Dienstleistung oder ich arbeite bei einem Unternehmen und dann kann ich relativ schnell feststellen, wird denn dieser Purpose erfüllt oder nicht. Das ist ja hier so ein bisschen anders, weil ob es nun ein Seelenheil im Jenseits gibt, das ist ja nicht nachprüfbar. Finden Sie nicht, dass das ein Problem ist, wenn man einen solchen Purpose hat?
Das ist schon wieder eine Frage der Sichtweise, weil nach christlichem Verständnis hat es ja genau diesen einen gegeben. Nämlich in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden und hat damit auch dem Menschen das Himmelreich eröffnet. Sprich also das, was der jüdische Glaube schon immer erhofft hat, dass der Messias kommt. Das ist nach christlichem Verständnis in Jesus eben passiert. Und durch den Tod, seinen Kreuzestod und die Auferstehung dann am Ostersonntag, hat er ja genau das aufgezeigt, was die Christen dann auch glauben, dass nach dem Tod uns die Auferstehung geschenkt wird. Von daher ist es eben halt nicht etwas, was jetzt nur irgendwie, man sagt ja, es könnte vielleicht so sein, sondern es hat sich ja gerade in dieser einen Person manifestiert.
Ja, jetzt widersprechen Sie sich ja so ein ganz bisschen, weil Sie haben ja eben ganz richtig gesagt, es ist ein Glauben, nicht wahr? Und einen Glauben als Purpose darzustellen, würde man in einer normalen unternehmerischen Organisation ja eher als schwierig ansehen, nenne ich es mal so.
Da ist die Frage, was Sie jetzt mit Glauben meinen. Denn Glauben hat in der deutschen Sprache vier Bedeutungsvarianten. Glauben kann eine defiziente Form des Wissens ausdrücken, also meinen. Glauben kann ein Leitbild oder eine Wertorientierung sein, also ein Vertrauen auf. Glauben kann ein verantworteter Aspekt der personalen Begegnung sein und es kann auch einem anderen Trauen bedeuten, im Sinne auch eines Grundzugs des wissenschaftlichen Fortschritts. Ich muss nicht alle Versuche der Physik selbst erstmal durchführen, um darauf aufbauen zu können, sondern ich schenke diesen Glauben. Und da ist natürlich jetzt die Frage, welche Form des Glaubens Sie meinen. Und ich würde jetzt für den christlichen Glauben, also das nicht als eine defiziente Form des Wissens bezeichnen, das ist kein Meinen, sondern es ist sowohl ein Leitbild oder eine Wertorientierung, als auch eine personale Begegnung, weil das ist ja gerade, was nach christlichem Verständnis Offenbarung ausmacht, dass jeder Einzelne auch Jesus Christus im eigenen Leben erfahren und begegnen kann. Und dann viel stärker noch dazu ist es natürlich ein Trauen, ein Vertrauen auf, genau wie auch im wissenschaftlichen Fortschritt des Physikers, was ich eben gesagt habe, ist das auch im Glauben des Einzelnen. Ich brauche nicht die gesamte Glaubensgeschichte durchleben, sondern ich kann den Zeugen des Glaubens vertrauen und daher fühle ich mich in diesem oder bin ich in diesem Glauben aufgenommen. Und von daher ist es eben nicht eine defiziente Form des Wissens.
Gehöre ich ja zu den naiven Geistern an der Stelle. Glauben ist halt genau, dass ich es eben nicht weiß und dass es eben keine Nachprüfbarkeit gibt und dass mir eben niemand sagen konnte, ich war da und ich habe es gesehen. Und wenn Sie das mit naturwissenschaftlichen Themen vergleichen, finde ich das einen gewagten Vergleich, weil Naturwissenschaften leben ja davon, dass sie falsifizierbar sind. Und das ist ja nun der Purpose der katholischen Kirche überhaupt nicht.
Die Frage ist natürlich immer, welche der vier Formen, wenn Sie den Begriff Glauben nutzen, welche Sie meinen. Und ich nehme jetzt für den christlichen Glauben hier die Definition in Anspruch, als Glauben Vertrauen auf andere Zeugen. Und wenn Sie jetzt ganz zurückgehen, die Kette, gibt es natürlich Petrus, der mit Jesus zusammen gelebt hat und dann dem Auferstandenen nach dem Kreuzestod begegnet ist. Und er ist der erste Zeuge des christlichen Glaubens. Und ich vertraue darauf, dass dieses Zeugnis wahr ist.
Okay, also mein Punkt war, glaube ich, auch nur, dass ich sage, bei aller Stärke dieses Purpose, den ich wieder mal verkürzt als Gatekeeper in den Himmel beschreibe, ist es natürlich für ein normales Unternehmen eine relativ schwierige Geschichte, dass diesen Purpose davon etwas zu lernen und den zu übertragen, schlicht und ergreifend, weil wir heute natürlich in einer Zeit leben, wo Dinge sehr schnell und sehr effizient nachprüfbar sind. Und das gibt es halt bei dem Purpose der katholischen Kirche, ist es eben nicht so.
Unternehmen haben ja für sich erst einmal im Ziel, dass sie versuchen, den Zweck und den Sinn ihrer geschäftlichen Tätigkeit darzulegen und aufzuzeigen. Und denn Menschen haben, die für ein Unternehmen eine gewisse Zeit ihres Lebens investieren, für ein gutes Produkt, für eine spannende Dienstleistung, dass sie sagen, okay, ich möchte dazu natürlich nicht nur irgendeine Dienstleistung erbringen oder für irgendein Produkt arbeiten, sondern, das merken Sie jetzt gerade an der jungen Generation, wie wichtig es der auch völlig zu Recht, wie wichtig es der auch ist, dass Sie, wenn Sie Ihre Lebenszeit für ein Unternehmen zur Verfügung stellt, dass das zum Guten der Gesellschaft wirkt. Das ist also nehmen Sie den Aspekt der Nachhaltigkeit, dass die Produkte, die hergestellt sind, nicht übermäßig mehr Ressourcen verbrauchen, als für dieses Produkt wirklich sinnvoll erscheint. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das Menschen und gerade jungen Menschen sehr wichtig ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir von Seiten der Unternehmensleitung auch immer wieder darauf hinweisen und gucken, was ist wirklich Zweck unseres Unternehmens.
Ich würde gerne nochmal über einen weiteren Punkt mit Ihnen sprechen. Sie haben in unserem Vorgespräch den Punkt eingebracht, dass bei der katholischen Kirche es Ursus ist, die Dinge möglichst auf der untersten Ebene in Ordnung zu bringen und zu bearbeiten. Vielleicht können Sie dieses Prinzip einfach nochmal beschreiben.
Ja, was Sie damit hervorheben, ist das Prinzip der Subsidiarität. Da gibt es Dinge, die man dort vor Ort regeln kann, regeln soll und eben auch regeln muss. Mhm. Weil auf der nächsthöheren Ebene, vereinfacht gesprochen jetzt auf der Ebene eines Bundeslandes, wäre man schon viel zu weit weg von bestimmten Dingen, um diese zu regeln. Auf der anderen Seite, wenn es die untere Ebene nicht kann, dann hat sie sich nach oben hin zu wenden und zu sagen, nee, das kriegen wir hier nicht hin, wir brauchen deine Hilfe. Das kann man auch auf jedes Unternehmen gut übertragen.
Ganz so einfach ist es ja nicht, wenn Sie sagen, das ist ein Organisationsprinzip der katholischen Kirche, dann stellt sich mir natürlich die Frage, wenn es auf dieser lokalen Ebene, und das wäre ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Ebene in der katholischen Kirche der Verein. Und wenn dort die Verantwortlichen sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten haben, dann muss man sich natürlich auch fragen, die Missbrauchsfälle, die es in der katholischen Kirche ja weltweit gab, haben die auch eine Ursache darin, dass es dort vielleicht auch eine mangelnde Kontrolle gab?
Ich bin Sozialwissenschaftler. Mit dieser Frage würde ich Ihnen empfehlen, da gibt es Fachleute bei uns in der Kirche, ganz voran natürlich Pater Zollner in Rom, der genau diese, Ihre Fragestellung sicherlich sehr gut beantworten kann, der da der Experte für ist, der das seit über einem Jahrzehnt fachkundig mit einem großen Team betreut. Und zu dieser Fragestellung würde ich Sie da gerne an die Experten verweisen.
Aber Sie haben doch eine Meinung dazu.
Wie das in solchen Fällen funktioniert, da ich selbst ja auch nie in einer Pfarrgemeinde größer tätig war. Also ich bin Gläubiger gewesen und war als junger Mensch in Pfarrgemeinden, das ist richtig, ich war da Ministrant, da ist mir das von Ihnen Beschriebene nie aufgefallen. Wir haben auch bis heute, ist da der aus der Pfarrgemeinde, aus der ich komme, dergleichen nichts bekannt. Danach war ich in einem pfarrlichen Kontext nicht mehr größer eingebunden. Und dann im Kloster ist das ja, da ist man ja völlig fernab einer Pfarrei, da ist man ja eine eigene Gemeinschaft. Von daher muss ich Ihnen sagen, es gibt halt Dinge, wo mir dann auch das Wissen drüber fehlt.
Aber liegt es denn so fern der Gedanke, dass wenn es auf einer lokalen Ebene ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt und der lokale Pfarrer kann ja in der Tat sehr viele Dinge selbst entscheiden und ist ja da sehr autonom, dass nicht solche Strukturen zusammen mit dem Zölibat, aber das will ich jetzt gar nicht als weiteren Diskussionspunkt aufmachen, dass das nicht solche Strukturen begünstigt. Fairerweise muss man ja sagen, das gilt nicht nur für die katholische Kirche, das gilt ja auch für Institutionen von staatlichen Schulen wie der Odenwaldschule oder dergleichen.
Und da ist es eben halt dann wieder die Möglichkeit, dass sich, wenn etwas auf dem Gebiet einer Pfarrgemeinde etwas vorfällt, wo Gläubige sagen, das kann ja in ganz unterschiedlichen Bereichen der Fall sein, dann darf und muss der Gläubige sich auch direkt an die nächsthöhere Ebene wenden. Und das ist dann im Fall der kirchlichen Hierarchie einmal ja die Pfarrgemeinde und oben drüber ist es dann die Diözese. Also da, wo ein Bischof dann die Verantwortung hat, dann ist es auch die Verantwortung des Gläubigen, sich an diese nächsthöhere Ebene zu wenden. Und dann hat wiederum die nächsthöhere Ebene auch die Verpflichtung, dort einzugreifen.
Und hat das gut geklappt in der Vergangenheit, in diesem Falle?
Auch da kann ich wieder nur sagen, dass ich bin da ja sehr, also weit weg. Da würde ich gerade in so einer Fragestellung Sie wirklich bitten, unterhalten Sie sich dort mit den Menschen, die das wirklich untersucht haben.
Okay, gut. Das, was Sie eben verglichen haben, nämlich staatliche Institutionen, unterscheidet das ja noch von der katholischen Kirche dahingehend, dass diese einzelnen Institutionen, also Gemeinde, Stadtverwaltung, Länderverwaltung, Bundesregierung, Bundestag, da gibt es ja eine Demokratie, die dahinter steht. Das kann man jetzt bei der katholischen Kirche nicht sagen, weil das ist ja nach wie vor eine sehr hierarchisch ausgeprägte Organisation.
Mit diesem System hat es sie gerade auch geschafft, dass sie seit 2000 Jahren Bestand hat.
War das jetzt ein Plädoyer für hierarchische, nicht demokratisierte Institutionen?
Wenn Sie von der katholischen Kirche als einer nicht demokratischen Institution sprechen, dann würde ich erst mal fragen, also letztendlich, wie wird ein Papst gewählt? Das ist ein zutiefst, der Wahlgang an sich, ein zutiefst demokratisches Verfahren. Der, der die meisten Stimmen hat, ist gewählt. Jetzt kann man die Frage stellen, ob der Kreis der Wähler, wie der sich zusammensetzt, ob das unserem Verständnis von Demokratie entspricht. Und da müssen Sie gucken, wie ist katholische Kirche aufgebaut? Und jetzt wird es eben halt theologisch, dass von Jesus Christus ein Auftrag an die Apostel ergangen ist. Und der bekannteste ist ja, du bist Petrus. Und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Das ist der Auftrag, den Jesus Christus direkt an Petrus weitergegangen hat.
Lassen Sie uns zum Schluss nochmal zu einem weiteren Punkt kommen. Ich habe ja gerade nochmal so eine kleine Miniserie gestartet, die heißt Female Leadership. Und ich versuche mal so ein bisschen das zusammenzufassen, was wir im Vorgespräch relativ ausführlich besprochen hatten. Ich hatte Ihnen davon berichtet, dass ich eine Tante habe, die hatte im Kloster in Neuss gelebt und als sie dort ein Jubiläum gefeiert hat, wurde der Gottesdienst bzw. die Sakramente von Priestern durchgeführt und meine Tante und alle anderen Jubilare haben aus meiner Sicht so in der zweiten oder vielleicht sogar in der dritten Reihe gestanden und sie sagten mir dann, dass gerade die Sakramente ja auch nur von einem Priester gespendet werden dürften. Und ihre Begründung war, dass Jesus ja auch nur männliche Jünger hatte. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Erst einmal muss man ja in der katholischen Kirche ist es so, dass etwas, was immer gelehrt worden ist, und das ist nun mal seit Anbeginn der Zeit so, dass das Priestertum Männern vorbehalten ist, weil da gibt es dann verschiedene Arten von Begründungen und Sie erleben ja gerade auch die aktuelle Diskussion, dass es dort verschiedene Arten von Sichtweisen gibt. Die eine, die man nennen kann, ist, dass im Kreis der Jünger von Jesus Christus waren, er hat Männer berufen. Das zweite ist, dass gesagt wird, dass das sogar ein göttliches Gesetz sei, dass das von Jesus Christus so festgelegt ist, dass wir Menschen und auch ein Papst letztlich kein Recht hat, das zu ändern. Und noch dazu kommt sicherlich auch ein Argument, was man immer mal wieder in dieser Diskussion hört, dass auch der Papst der Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ist, aber auch immer wieder die Verantwortung hat, die Einheit zu wahren. Und die Frage wäre, wenn er in diesem Punkt eine Änderung herbeiführen würde, wenn er es denn könnte, was die Frage ist, dann wäre der Punkt zu schauen, bringt das nicht die Einheit der Kirche in eine große Gefahr?
Aber ich muss Ihnen sagen, ich war wirklich entsetzt, als ich Ihre Worte gehört habe, dass es auch heute noch richtig sei, dass es nur männliche Priester gibt. Weil ich mir dachte, und es hat mich wirklich lange beschäftigt, und ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass auf ein Ereignis, was vor 2000 Jahren, mehr als 2000 Jahren passiert ist, auf einem Schriftstück, naja, was auch später entstanden ist, wo die Autorenschaft und die Veränderungen, ich sag mal, unklar sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Man kann doch nicht ernsthaft auf Grundlage eines solchen Dokumentes die Hälfte der Menschheit einfach ausschließen. Das kann man doch einfach nicht machen.
Es ist sicherlich richtig, dass die Evangelisten zu verschiedenen Zeitabschnitten nach Christi Tod, definitiv war er da schon verstorben und auferstanden. Aber der Punkt ist ja, auf welche Quellen beziehen sich die einzelnen Evangelisten? Und da, glaube ich, haben wir in den letzten 20, 30 Jahren doch sehr viel wieder neu gelernt, dass man nicht einfach sagen kann, dass das Neue Testament irgendwie 100 Jahre nach Christi Geburt entstanden ist, sondern dass gerade der Evangelist Markus und Matthäus als auch Lukas, dass die wesentlich näher am Geschehen dran waren und natürlich auch deren Quellenlage, die die benutzt haben, sehr interessant ist, sich mal genauer anzuschauen.
Aber Sie können doch nicht ernsthaft, wie auch immer, ob näher dran oder weiter weg. Das kann man sich alles nochmal genauer anschauen und dann wird man vielleicht rausfinden, dass es näher dran war, geschenkt. Aber man kann doch nicht deswegen die halbe Menschheit ausschließen. Das geht doch nicht.
Nach katholischem Verständnis und nach christlichem Verständnis ist Jesus Christus wahrhaft Gottes Sohn. Er ist also kein Prophet, sondern er ist der Sohn Gottes. Und er hat durch seinen Opfertod am Kreuz und seine Auferstehung die Menschen erlöst. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, die man ja dann mal gucken kann, wenn sozusagen das von ihm so kommt. Es geht jetzt hier nicht um meine Meinung, sondern es geht nur um den Versuch nachzuvollziehen, wie man denn dazu kommt. Und wenn die Gemeinschaft der Gläubigen der Meinung ist, dass das auf Jesus Christus selbst zurückgeht und dass er das so gesetzt hat, dann wäre es zumindest doch eine interessante Denkmöglichkeit, das auch mal so zu übernehmen.
Naja, es wäre halt, die Frage ist halt, ist das eine ausreichende Begründung? Und ich komme nochmal darauf zurück, die Hälfte der Menschheit einfach auszuschließen. Oder geht es nicht schlicht und ergreifend um Machtpolitik? Geht es nicht schlicht und ergreifend darum, das Patriarchat aufrechtzuerhalten?
Diese Frage, die Sie stellen, das ist eine These, die Sie vertreten.
Ich habe eine Frage gestellt. Ja, genau.
Sie haben eben gesagt, das ist eine These, die Sie haben. Dieser These kann ich mich so nicht anschließen.
Okay. Sie haben, und das ist dann auch schon meine letzte Frage, unser Vorgespräch damit abgeschlossen, dass Sie gesagt haben, wenn Frauen Priester würden, würde die Kirche implodieren. Ich stelle dagegen mal eine ganz andere These. Ich glaube, wenn Frauen nicht da wären, gäbe es die Kirche nicht mehr, weil die einfach ganz viel Arbeit jetzt schon erledigen.
Der Punkt ist, den ich hier nur klar machen kann, ist noch einmal, dieses Zitat haben Sie aus einem Zusammenhang genommen und ich habe versucht, Ihnen den Zusammenhang dahingehend deutlich zu machen, dass das eine Frage ist, die ich nicht entscheiden kann und gar nicht entscheiden will. Insofern spielt meine eigene Meinung hier gar keine Rolle. Das Zweite, was darauf aufbaut, ist das, was ich Ihnen versucht habe, eben deutlich zu machen, dass der Einzige, der so eine Frage entscheiden kann in der katholischen Kirche, ist der Bischof von Rom, also der Papst. Und die Aufgabe des Papstes ist es, in allem, was er tut, die Einheit der Kirche zu wahren. Und er muss das, wenn das eine Frage ist, die er entscheiden kann. Es gibt Dinge, über die kann er nicht entscheiden, weil die göttlichen Rechte sind. Und es gibt Dinge, über die kann er entscheiden. Und wenn es eine Frage betrifft, über die er entscheiden kann, dann ist er auch aufgerufen und aufgefordert, genau zu gucken und zu unterscheiden, wenn ich das in diese oder jene Richtung entscheide, was passiert denn dann mit meiner Kirche?
Okay, gut, alles klar. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Dann sind wir jetzt auch am Ende unseres Gesprächs und ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür bei Ihnen.
Der Dank ist ganz meinerseits und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Nachmittag.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.